Vom Tellerwäscher zum Millionär. Den Satz oder diesen Ausdruck hat er bestimmt schon mal mancher gehört. Nicht ganz unbekannt, diese Redewendung. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Damit wird die Lebensgeschichte eines Mannes beschrieben. Sehr unwahrscheinlich, aber es hat funktioniert. Ich möchte euch aber nicht dessen Lebensgeschichte erzählen, sondern etwas, was ich jetzt gelesen habe, das möchte ich euch mal sagen. Es ist Nacht oder spätabends, ich denke schon, es war Nacht. Der Wachdienst ist unterwegs, das wissen wir, solche Leute gibt es, die bestimmte Aufgaben haben, die bestimmte Objekte betreuen müssen und schauen müssen, ob da alles in Ordnung ist und seine Richtigkeit hat. Der Wachdienst also unterwegs, er ist verantwortlich für eine Bank und sieht nachts in der Bank Licht, wo keins zu sein hat. Er informiert die Polizei und informiert den Bankchef, den Bankdirektor. Die kommen und gehen in die Bank rein und sehen, da macht sich jemand am Kassenautomat zu schaffen, der da nicht hingehört. Hey, Sie! Sprechen Sie ihn an. Der erschrickt und will natürlich ausreißen. Was nicht geht, die Polizei hat einen Hund dabei und noch eine Pistole dabei. Jetzt stehen sie sich gegenüber und schauen sich an. Da sagt der Bankdirektor, ey Sie, Sie tun mir leid. Kommen Sie morgen früh zu mir. Sie können bei mir arbeiten. Ich gebe Ihnen einen Arbeitsplatz. Und Sie werden ehrliches Geld bei mir verdienen. Sie müssen nicht mehr als Einbrecher unterwegs sein. Fake News, habe ich es richtig ausgesprochen? Oder eine wahre Geschichte? Wie denkt ihr? Wer ist für die wahre Geschichte? Aber wenn ich so zähle und schaue, also so halbe halbe. Manchen ist das nicht geheuer, diese Sache. Und ich muss euch sagen, es hat es leider so nicht gegeben. Es ist eine ausgedachte Geschichte. Wer als Bankdirektor wird einen Einbrecher, der es auf sein Geld abgesehen hat, einen Posten in seinem Unternehmen geben, wo er mit Geld umgeht? Für uns undenkbar, ganz unlogisch und unwahrscheinlich. Wir würden doch diesen Mann dermaßen in Probleme oder Versuchung bringen, der er wahrscheinlich gar nicht gewachsen ist. Ein anderes Beispiel. Immer unter der Überschrift vom Tellerwäscher zum Millionär. Ein Mann ist im diplomatischen Dienst unterwegs. Heute würde man sagen, er ist Sprecher von der Kanzlerin oder Sprecher vom Präsidenten. Einer, der mit Autorität bevollmächtigt ist. Einer, dem Verantwortung übertragen ist, der bei den Gipfeltreffen dabei ist, dessen Wort etwas zählt, der gehört wird, der von seinem Chef her volle Autorität genießen. Seine Memoiren schreibt er nämlich: Ich bin meinem Chef so dankbar, dass er mich eingestellt hat. Er findet sein Leben sinnvoll. Und das ist eine wahre Geschichte. Sie wird uns beschrieben in der Bibel. Da sagt nämlich einer: Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Da ist jemand, der sagt: Ich bin sehr dankbar, ich habe eine Aufgabe bekommen, ich habe eine Verantwortung übertragen bekommen, ich bin eingestellt worden. Ich habe hier eine sinnvolle Arbeit gefunden, eine sinnvolle Beschäftigung gefunden und ich freue mich darüber. Das mache ich gerne. Und wir müssen uns jetzt fragen, um eine solche Stellung, in eine solche Stellung zu kommen, um eine solche Verantwortung übertragen zu bekommen, um so befördert zu werden, was muss ich da bringen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um das dann so von mir sagen zu können? Und da sagt er, was er für in seiner Bewerbung, was er aufgeführt hat, was er angeführt hat, was er kann. Und zwar sagt er: Ich bin ein Lästerer gewesen und ich bin ein Verfolger gewesen und ich bin ein Gewalttäter gewesen. Könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr so in eine Bewerbung gehen? Würden wir so etwas als besonders nennenswert empfinden oder nennen? Aber es ist seine Geschichte. Es ist seine Lebensgeschichte. Ich war zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Er hat eine eigenartige Vergangenheit. Ein Lästerer. Jemand lächerlich gemacht, über jemand gespottet. Er hat verfolgt und das mit großer Gewalt. In der Bibel steht, er hat sie gebunden, weggeführt, ins Gefängnis geworfen. Er war nicht zimperlich in seiner Methode. Er war nicht irgendwo recht ängstlich. Ihr wisst vielleicht inzwischen, von wem ich rede. Ich rede von dem Apostel Paulus, der diese Vergangenheit hatte. Hätte Jesus nicht einen besseren gehabt. Er hat mich in den Dienst gestellt. Gab es nicht andere? Solche Leute wie uns vielleicht. Viel besser. Die niemanden verfolgt haben. Die keinen Gefängnis gesteckt haben, die nie gelästert haben. Als er unterwegs ist, er will in Damaskus Christen verfolgen und will sie einsperren. Und er kommt dahin und wir hören in der Bibel, dass vor den Toren von Damaskus ihn ein Lichtstrahl zu Boden wirft, ein helles Licht zu Boden wirft. Und er fragt: Wer bist du? Was ist das? Wäre das nicht die Gelegenheit gewesen? Einfach zack und aus. Das wäre doch eigentlich richtig gewesen. Er wäre nicht der Erste, den der Blitz getroffen hätte. Er liegt da runter vom hohen Ross. Manchmal staune ich über solche Bilder, die gemalt werden von bekannten Malern, wo diese Geschichte dargestellt wird. Da sieht man Pferde und dann sieht man jemand auf der Straße liegen. Ich weiß nicht, ob die damals mit Pferden unterwegs gewesen sind, wahrscheinlich nicht. Aber zu Boden geworfen, das steht in der Bibel. Zu Boden geworfen. Ich stehe nicht mehr gerade, ich stehe nicht mehr aufrecht, ich liege da. Und dort, an dem Moment, erfährt dieser Mann Paulus oder Saulus etwas, wo er schreibt, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Ja, was ist Barmherzigkeit? Ist das so eine billige Gnade? So eine, ja gut, du kannst halt nicht anders. Und ich will mal nicht so sein, sondern es ist doch eigentlich ein sich jemanden zuwenden, der es gar nicht verdient hat. Jemanden zuwenden, der es nicht verdient hat, der nichts vorzuweisen hat. Jedenfalls nichts, was ich gebrauchen kann in diesem Moment, in dieser Situation. Wir lesen und hören manchmal in den Medien, dass im politischen Bereich, in den Ländern oftmals eine Amnestie gibt für Verbrecher, für Leute, die im Gefängnis sind. Sie werden entlassen, sie werden kommen frei und dann hört man nichts mehr von ihnen. Wir wissen nicht, warum sie eingesperrt waren. Wir wissen nicht, ob sie ihr Leben dann geändert haben, ob sie neuen Anfang gemacht haben. Ich wundere mich noch immer wieder, wenn ich in der Zeitung lese, dass bei einer Kontrolle, bei einer Polizeikontrolle, bei irgendeinem Vergehen, dann steht, ja, wir haben den und den dort gefunden und festgenommen und er war uns schon bekannt. Wir haben schon zu tun gehabt mit ihm. Das sagt mir doch, da gab es keine Änderung gegeben. In das gleiche Verhaltensmuster wieder gefallen, was vorher war. Für diese Leute ist eine Amnestie auch unerwartet. Aber Paulus beschreibt das hier noch mit ganz anderen Worten. Es ist für ihn überströmend gewesen. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Er hätte das nie gedacht, dass ihm auf dem Weg nach Damaskus, wo er sich so im Recht gefühlt hat, dass ihm so etwas passieren könnte. Dass dieser Jesus, dessen Anhänger er verfolgt hat, die so scheinbar hilflos sich haben fesseln lassen und ins Gefängnis schleppen lassen, dass dieser Jesus ihm begegnet und ihn umwirft. Vom Pferd wirft, wenn wir das so sagen wollen. Eigentlich war es für ihn klar, als er da liegt und fragt, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da war ihm klar, das war's gewesen. Jetzt ist es aus, jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt die Strafe. Er wusste doch genau, was mit Lästerern passiert. Er hat Lästerer mit gesteinigt, hat es erlebt, wie sie totgeschlagen wurden, die in ihren Augen Lästerer waren. Wir denken an Stephanus, der das Evangelium, die Botschaft von Jesus verkündet hat und dann steht da und dann haben sie losgeschrien, haben sich die Ohren zugehalten und sind auf ihn losgestürzt und haben ihn aus der Stadt rausgeschleppt und totgeschlagen. So wurde mit Lästerern umgegangen zur damaligen Zeit. Und das hat er erwartet. Und was passiert? Er ist erblindet durch diesen Lichtschein. Er kommt nach Damaskus und dort kommt ein Mann zu ihm, Ananias, und betet mit ihm, betet für ihn. Und zu diesem Ananias ist gesagt, weil er gesagt hat, ich gehe nicht zu dem Saulus, von dem habe ich nur Negatives gehört. Ich gehe nicht zu diesem Mann, der will mich auch nur einsperren. Und da sagt Jesus zu ihm, du musst dir keine Gedanken machen. Dieser Mann, der jetzt so blind vor dir sitzen wird, der ist mir oder wird mir zu einem ausgewählten Werkzeug. Mit dem habe ich was ganz Besonderes vor. Einer, der so gegen mich gestanden hat, der mit mir nichts zu tun haben wollte, der mich abgelehnt hat. Mit dem werde ich was ganz Großes tun. Was ganz Neues, was ganz Tolles. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug und ich werde ihn zu den Juden senden, ich werde ihn zu den Nationen senden und er wird meinen Namen bekannt machen. Jesus Christus macht Nägel mit Köpfen. Dinge, die etwas halten. Ein Nagel ohne Kopf, das ist immer schwierig, ne? Wenn man dann mal Tischler oder Zimmerleute fragen, die halten nicht so richtig, das kann man auseinanderziehen wieder. Aber wenn ein Kopf drauf ist, dann ziehst du das nicht mehr so leicht auseinander. Dann hält das zusammen. Sehr interessant war mir, dieser wird mir ein Werkzeug sein und es geht gleich an die Arbeit. Er macht nicht eine Probezeit. Wir wollen mal gucken, ob das nun funktioniert mit dem Saulus. Wir wollen mal gucken, ob er es richtig macht. So wie wir es in den Betrieben erleben. Wird eingestellt, Vierteljahr Probezeit. Wenn es nicht klappt, zack, raus. Das war nichts. Das ist bei Jesus Christus nicht so. Wenn er jemand in seinen Dienst beruft und hineinstellt, dann ist das eine feste Sache. Und da wird nicht erst probiert und geguckt und geschaut, sondern da gibt er gleich die nötige Ausrüstung. Es ist ein schönes Zeichen von erlebter Vergebung, dass unser Herr gleich in den Dienst stellt. Er hat den Paulus angenommen und beruft ihn gleich in den Dienst. Er wird mir ein Werkzeug sein. Und es geht gleich los. Eine schöne Erfahrung, eine schöne Eigenschaft ist das für Menschen, die unserem Herrn begegnen. Jetzt könnten wir fragen, der Saulus war doch ein so kluger Mensch. Hatte er denn überhaupt Barmherzigkeit nötig? War das überhaupt nötig, dass Gott sich so über ihn erbarmt? Er hatte doch eine gute Ausbildung gehabt bei einem der besten Lehrer damals. Er hatte gute Referenzen gehabt. Er war bekannt unter seinesgleichen. Er war ernsthaft am Wort Gottes interessiert, am Alten Testament, an den Geboten. Er gehörte, so beschreibt er es, zur ernsthaften Gruppe der Pharisäer. Er hat sich für all das interessiert, was in der Bibel, in der jüdischen Bibel gestanden hat. Aber als dann diese Situation eintritt, wie er sie im Galaterbrief beschreibt, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde. Und als dieser Messias auf dieser Erde unterwegs war und anders gehandelt hat, als sie es erwartet haben, anders gehandelt hat, als man ihm vorschreiben wollte, dass er eben nicht zu den Sündern gehen darf und dass er nicht nach Samaria gehen soll. Als er also anders handelt und anders tut, da verweigert ihm der Saulus den Gehorsam. Wie viele andere in Israel auch. Da wollen sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das passt nicht in ihr Bild hinein, das passt nicht in ihre Erwartung hinein. Und da verweigern sie Gott den Gehorsam, verweigern ihn den Glauben, dass das Gottes Wille und Gottes Plan ist in Jesus Christus. Und damit stand er gegen Gott. Als er diese Frage stellte dort vor Damaskus, Herr, wer bist du? Da wird deutlich, dass er gar keine Ahnung hatte. Er wusste gar nicht, um was es überhaupt geht. Manchmal geht es uns auch so. Vom Hörensagen, irgendwas wird gemacht. Und wir schwimmen einfach mit. Eine ganz gefährliche Situation. Und deshalb kann er auch sagen, ich habe das unwissend getan. Im Unglauben habe ich es getan. Und dann kommt diese Stimme und dann hört er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in dem Moment war er nicht mehr unwissend. In dem Moment wusste er, was los ist. Und da gab es kein Zurück mehr. Wisst ihr, als Petrus damals in Jerusalem den Leuten erzählt hat, nach Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, von Jesus Christus, da haben sie zugehört und als sie das wussten und gehört haben, da haben sie gesagt, ihr Männer, was sollen wir denn nun tun? Wir müssen eine Reaktion muss kommen. Auf die Ansprache Jesu muss eine Reaktion kommen. Auch bei uns, wenn wir das heute so hören. Ihr Männer, was sollen wir tun? Man kann dann nicht mehr so tun, als ob man nichts wüsste, als ob man nichts gehört hätte. An dieser Stelle wollen wir ein Lied singen. Das Lied Nummer 160, wo etwas deutlich wird davon, von der Größe unseres Herrn. Wer kann, Herr, deine Liebe fassen, ja ihre Tiefen je verstehen? Die Liebe, die dich ließ verlassen, des Vaterhauses lichte Höhen. Zu tragen, willig Schmach und Hohn und unseren Sündenlohn. Das Lied 160. Ja, diese Frage, was sollen wir tun? Was ist das, was jetzt dran wäre? Da hören wir, dass Paulus sagt, das kann ich euch inzwischen sagen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Heil. Es gab für den Saulus nicht den endgültigen Absturz. Es gab das Angebot, sich retten zu lassen. Und das gibt es auch heute noch. Das gilt auch heute noch. Die Gnade des Herrn, überströmend, heißt es in unserem Bibeltext. Überströmend war die Gnade. Die Gnade des Herrn hat mich überschüttet, so sagen manche. Sie hat mich überschüttet, wie wenn man einen Eimer Wasser jetzt bei diesen Temperaturen im Garten über sich ausgießen lässt. Erfrischend, reinigend. Überschüttet. Unser Herr hat einmal gesagt, als er gefragt wurde, wer kann denn alles in das Himmelreich kommen? Es gibt doch so viele Probleme, die wir haben, in das Reich Gottes zu kommen. Dinge, die uns ablenken, Schuld, die wir haben, die uns belastet. Also wieder ein Saulus zum Beispiel. Und da sagt er, bei Gott, bei Menschen ist vieles unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist es möglich, dass du kommen kannst, dass du in eine gute Beziehung zu ihm treten kannst. Ich wollte die Paula mal was fragen. Stell dir mal vor, in deiner Klasse gibt es ein Mädchen, das deine Hefte runterwirft, dein Löschpapier vollkritzelt und einfach dich schubst, wenn du bei ihr vorbeiläufst. Möchtest du dieses Mädchen als Freundin haben? Nein, ne? Das können wir uns lebhaft vorstellen. Solche Leute wollen wir doch nicht in unserer Nähe haben, die so gegen uns sind. Eine ganz normale Reaktion. Und unser Herr macht's genau anders. Bei Gott, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich, indem er sein Erbarmen über uns ausgeschüttet hat und eben diese Freundin lieb hat, die ihr Gutes getan hat, uns lieb hat, uns Gutes tut, uns zum Leben erweckt. Das hat unser Herr gemacht. Wir denken an die Begebenheit, er kommt zu seinen guten Bekannten, Lazarus mit seinen Schwestern. Lazarus liegt im Grab, stinkt schon, 4 Tage lang. Er erweckt ihn zum Leben. Tote, scheinbar Tote, wo nichts mehr möglich ist, erweckt er zum Leben. Menschen wie wir, die wir sagen, ich kann da überhaupt nichts mehr mit Gott anfangen, das geht mich alles nichts mehr an. Ich habe so viel aufgeladen. Ich bin da unbrauchbar. Die kann er zum Leben erwecken. Dieses Angebot gilt auch heute noch. Vom Ablehner zum Botschafter. Ich hatte euch diesen Vergleich gesagt, der Botschafter im diplomatischen Dienst. Diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, das funktioniert heute nicht mehr. Jetzt könnte ich euch fragen, warum das heute nicht mehr funktioniert. Warum funktioniert es heute nicht mehr? Weil jeder Geschirrspüler zu Hause hat. Ne, wer wäscht denn schon noch die Teller so mit der Hand? Aber es wird darin etwas anderes deutlich. Der Tellerwäscher, der hat durch Arbeit, durch Fleiß, durch Schaffen, durch eigene Kraft sich damals hochgearbeitet. Bei Gott geht das nicht. Bei Gott ist es Erbarmen, Barmherzigkeit, seine Erbarmung, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die uns einsetzt in diesen Dienst des Botschafters. Paulus ist das Vorbild, er sagt hier, ich bin das Vorbild für diese aussichtslosen Fälle. Er sagt ja, ich bin der Erste. Ich bin erst gerettet, Jesus gekommen, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Damit meint er nicht die Zahl, das wissen wir. Er war nicht der Erste. Es gab vor ihm schon Christen genug. Aber er benutzt diesen Begriff der Erste als Größte, als Schlimmste, als Auffälligster, als der, der es überhaupt nicht verdient hat. Ich war der schlimmste Sünder. Und Gott hat an mir sein Erbarmen gezeigt. Und dann kommt er zu diesen Versen, wo er dann ganz deutlich macht, er versinkt nicht im Selbstmitleid. Zum einen. Und dann fällt er auch nicht ins extreme Gegenteil, in die Selbstberäucherung. Schaut, was ich geworden bin. Ich bin der Apostel geworden, der Heidenapostel. Halb Europa kennt mich. Das macht er gar nicht. Sondern er endet diese Verse mit einem Danklied, mit einer Dankansagung, mit einer Doxologie, so sagt man, also ein Gotteslob, eine Anbetung. Er will Gott groß machen. Dem König der Zeitalter aber, dem Unverweslichen, dem Unsichtbaren, dem alleinigen Gott. Eine ganz klare Ansage, dem alleinigen Gott. Dem sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Er hat an mir gehandelt. Nicht ich habe was gemacht. Er hat an mir gehandelt. Und das ist nicht irgendetwas, was so innerlich ist und was ich so für mich behalte, sondern er sagt das hinaus. Gott sei die Ehre, Gott ist groß. Er hat erlöst und will es auch heute noch tun aus der Sklaverei des Selbstruhmes, was wir alles können, was wir alles haben. Und da merken wir vor Gott, besteht da nichts. Und was bei Paulus möglich war, das kann auch bei mir, das kann auch bei dir heute geschehen. Dieser komplette Wandel, so ganz gegen, so ganz kontra und dann so ganz dafür. So ganz dabei sein, so ganz errettet sein. Nicht am Boden zerschmettert liegen geblieben, sondern nachdem er gemerkt hat, eigentlich bin ich blind. Ich weiß überhaupt nichts, aber ganz praktisch auch blind. Aber auch innerlich blind, ich weiß eigentlich nichts. Und dann kommt dieser Ananias und betet mit ihm und dann gehen ihm die Augen auf. Und dann wird ihm deutlich, wie groß der Herr ist, wie groß er für uns sein will. Und das ist die Bedingung. Das ist die Bedingung allerdings, die wir erfüllen müssen. Wir müssen auf Jesus vertrauen, auf sein Wort. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Diese Aussage, die gilt heute noch. Und diese Aussage, die wollen wir uns merken. Und jetzt möchte ich euch den ganzen Bibeltext noch einmal vorlesen. Ihr könnt ihn euch auch gern zu Hause nochmal nachlesen. Er steht im ersten Timotheusbrief. Darüber haben wir jetzt nachgedacht. Im ersten Timotheusbrief, im ersten Kapitel, ab Vers 12. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat. Obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen. Aber gerade deshalb hatte er Erbarmen mit mir. Jesus Christus wollte an mir demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Dem König der Ewigkeit, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren, dem alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.